Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Dienstag, den 28. Mai, ziemlich genau 11 Uhr, wo wir die Folge aufnehmen. Ja, ist ja nicht so viel los gewesen. Gestern ist ja Feiertag in den USA gewesen. Deswegen allzu viele News gibt's gar nicht, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Aber das ein oder andere, ja, wenn es dann mal nichts gibt, sorgt Trade Republic wieder für neue, ja, super Nachrichten eigentlich für viele. Aber dazu später noch mehr. Wir haben uns heute mal überlegt, wir besprechen heute mal so ein bisschen Aktien, die aktuell sehr heiß diskutiert werden. Also sowohl im Positiven als auch Negativen. Und haben auch ein paar Vergleiche mitgebracht. Viele fragen ja aktuell, hey, wie sieht's aus? Nestle oder Unilever, Starbucks oder McDonald's? Ist LVMH jetzt so nach diesem kleinen Rücksetzer wieder interessant? Wie sieht's bei Nike aus? Also wir gucken uns heute mal so ein bisschen so die Titel an, die ja eben zuletzt so doch ziemlich gefragt waren unter euch, genau. Aber jetzt erzähl mal, Michael, genau, was ist denn bei Trade Republic los gewesen? Also ich habe jetzt die Meldung gerade erst ein paar Minuten vorher gehört. Du weißt da wahrscheinlich mehr.
Genau, die Meldung kam heute Morgen über den dpa-Profit und ja, um 8 Uhr kamen die da drüber. Zum einen, und das ist echt krass, man hat jetzt in 5 Monaten 1 Million Kartennutzer erreicht. Ja, also das ist schon echt krass. Du hast auch diese Mirror-Karte, oder? Die kostet ja Geld. Es gibt ja auch nur die digitale Version oder die normale. Auf jeden Fall, da haben sie richtig einen rausgehauen, weil man ja auch diese kleine Gutschrift immer bekommt auf den Sparplan, wenn man die Karte nutzt. Das ist sehr, sehr kundenfreundlich. Und jetzt hat man noch gesagt, dass das Bankangebot erweitert wird in Richtung Girokonto. Also man bekommt jetzt eine IBAN und kann dann ganz normal auch Überweisungen tätigen und so weiter auf externe Konten und tritt damit immer stärker in Konkurrenz auch zu den etablierten Banken. Ja, und da muss man sich echt so langsam fragen, wieso habe ich ein Depot oder ein Konto bei der Postbank und so weiter, wo alles so chaotisch und schwierig ist. Die wurden ja auch irgendwie zuletzt dann richtig, haben so Strafen bekommen, weil da der ganze Support nicht mehr ging. Ja, bei Trade Republic geht das alles echt ein bisschen einfacher. Und wie gesagt, bald kann man seine Bankgeschäfte dort erledigen. Und vielleicht die mit spannendste Meldung für viele. Wir haben ja bei Trade Republic, glaube ich, die unschlagbaren 4% aufs Tagesgeld. Man gibt komplett die EZB-Zinsen an die Kunden weiter. Die meisten machen das ja entweder nur zum Teil oder nur an Neukunden oder irgendwie eine Mischung aus beidem. Finde ich echt immer sehr unfair, dass sie dann immer sagen, hier nur auf neu eingezahltes Geld oder nur wenn du Neukunde wirst und die bestehenden Kunden bekommen irgendwie 1% oder so, ne? Das ist schon echt krass. Nein, bei Trade Republic haben das alle bekommen und jetzt fällt diese Obergrenze. Das ist ja vor allen Dingen für dich mit deinem hunderten Millionen wichtig, ne, dass du da jetzt nicht mehr diese 50.000 Grenze hast, sondern du kannst jetzt 100 Millionen da drauf schieben und kriegst deine 4%. Also da kannst du richtig Geld verdienen jetzt. Und ja, ich sag mal, das könnte wahrscheinlich für den einen oder anderen spannend sein, dass man dann, wenn man das Geld hat natürlich, ja, dass man da das Geld ein bisschen zwischenparkt, kann ja viele Gründe geben. Zum Beispiel, man braucht das Geld bald für einen Hauskauf oder man sieht gerade keine Chancen am Markt, weil der heiß gelaufen ist. Und da kann man das sich schön zu 4% verzinsen lassen, jetzt ohne Limit nach oben. Und ich werde nachher auch nochmal Geld zusammenkratzen und dort Geld hinschieben, um das zu verzinsen zu lassen, weil ich hatte zum Beispiel auch noch ein bisschen was bei Consors, da ist so eine Aktion abgelaufen, da habe ich gesehen, da gab es ja kaum Zinsen mehr. Und das lasse ich dort nicht versauern und dementsprechend, ja, werde ich das dort hinschieben. Und ja, ich denke, dass Trade Republic hier weiter massiv Kunden, Geld, Marktanteile, alles gewinnen wird. Ja, also das ist schon echt krass, muss man sagen, wie die das machen.
Ja, also ich habe auch immer so die Steuerrücklagen und so da drauf liegen. Also das lohnt sich schon, ja. Also
Das
sehr
Schöne ist ja
cool.
noch ganz kurz bei Trade Republic, also bei anderen Banken. Das war jetzt bei Consors bei mir so, ne? Du überweist das Geld hin, da hieß es aber, du musst es direkt aufs Tagesgeldkonto überweisen. Ich hatte es aber aufs Verrechnungskonto überwiesen und dann wird das ja nur vierteljährlich gutgeschrieben und dann weißt du gar nicht so genau, ja, gibt es da jetzt die entsprechenden Zinsen oder nicht? Hat das alles geklappt oder nicht? Bei Trade Republic wird es ja zum einen monatlich ausgezahlt, zum anderen wird ja tagtäglich aktualisiert, was so an Zinsen auflaufen. Ja, das ist zum einen extrem transparent. Und zum anderen auch motivierend, ja, weil da halt jeden Tag der ein oder andere Cent oder Euro zusammenkommt. Und das ist halt schon echt richtig cool. Deswegen werde ich da jetzt echt mal gucken, da Geld von anderen Banken noch ein bisschen zusammenzukratzen, dass es da nicht sinnlos rumliegt und das dann erstmal dort parken. Ne? Also finde ich echt, muss ich sagen, eine coole Sache und da lohnt sich auch mal ein paar Überweisungen zu tätigen. Ja? Ich gehe davon aus, dass die meisten ein Depot, ein Konto bei Trade Republic schon haben. Die, die es nicht haben, wir haben auch bei uns bei goldesel.de einen richtig coolen Depotvergleich gemacht. Da könnt ihr euch nochmal alles so ein bisschen anschauen, was die Vor- und Nachteile der einzelnen Broker sind und dort dann auch über den Link abschließen. Damit unterstützt ihr dann Goldesel. Deswegen, ja, schaut da mal rein. Da geht es auch vor allen Dingen um das Thema so Trading für Einsteiger. Welche Broker sind dort gut, wenn du nur einen ETF-Sparplan haben möchtest? Und bald kommt auch noch dann für Trading fortgeschritten, ne, was es da so gibt. Also Zino, CapTrader, V-Trade, alle Broker, die ich auch nutze, werden dort auch nochmal vorgestellt mit speziellen Aktionen. Das könnt ihr euch schon mal merken.
Genau. Vielleicht schaffen wir es ja sogar unten in die Beschreibung oder in die Shownotes rein zu verlinken.
Vielleicht. Ich weiß es nicht so genau, ob du es schaffst. Ja. Wäre schön. Wir gucken mal nachher. Also seid gespannt. Ansonsten bei goldesel.de seht ihr oben im Menü den Depotvergleich. Könnt ihr gerne mal reinschauen.
Ist ja die Frage, warum sollte ich für Goldesel jetzt meine Finger da krümmen? Ja, weil ich habe da keinen Ref-Link dazu.
Ich setze meinen drunter. Ich beschlecht dich dann nochmal, gell? Wie immer. Du kriegst dann nochmal dein extra Geld.
Ja, ich setze meinen Ref-Link dann drunter und sagst, das Goldesel-Link, ja, dass dann deine ganzen Leute hingehen.
Gute Idee. Ja, ich sag mal, dieses ganze Business, das war ja mal so 2020 während Corona, war das mal richtig krass mit diesen Affiliate-Links, mit Depoteröffnungen, da jetzt wahrscheinlich auch der größte Teil hier unserer Zuseher und Hörer eh schon ihre Depots hat, ist dieses Business sehr stark ausgetrocknet, muss man sagen. Ja, aber es gibt natürlich immer noch mal den einen oder anderen jetzt zum Beispiel mit so einer Aktion, der noch kein Depot dort hat. Und das, wie gesagt, es gibt schon immer mal wieder Sachen, die lohnen sich einfach. Oder wer stärker mal aktiv handeln möchte, da gibt es bald Aktionen, wie gesagt, da könnt ihr nochmal reinschauen. Aber insgesamt ist es einfach so, dass jeder schon ein, zwei oder sogar mehr Depots hat einfach. Ne? Das ist einfach mittlerweile so.
Ja, genau. Also nur noch die, wo halt wirklich neu an die Märkte kommen, brauchen dann halt was. Und da ist es schwer zu verargumentieren, warum man jetzt nicht Trade Republic oder Scalable nehmen sollte, weil sie halt, ja, so halt mit Abstand die günstigsten sind.
Für den normalen Anleger, genau, oder der ETF-Sparplan laufen lassen möchte oder dann immer mal wieder eine Einzelaktie kauft, die fahren mit diesen Brokern halt einfach sehr gut, zumal, wie gesagt, auch noch das Geld, was dort liegt, mit verzinst wird. Ne? Und dieses Angebot ist halt einfach deutlich besser wie bei diesen etablierten Brokern. Das ist einfach so.
Ja, das stimmt, genau. Dann würde ich sagen, genau, es gab gar nicht sonst viele Nachrichten. Na doch, hat nicht die EZB mit Zinssenkungen noch was angekündigt?
Ja, genau. Jetzt habe ich gerade es gab gestern so ein paar Aussagen von EZB-Mitglied, das wohl darauf hindeutet, dass die Zinsen im Juni gesenkt werden. Also Europa wird dann deutlich früher dran sein als die USA. Wir hatten es jetzt mal auch besprochen. Also in den USA, ich weiß gerade gar nicht, wie jetzt die Quote noch ist, aber ob es überhaupt noch dieses Jahr was wird, hat der Goldman Sachs jetzt zuletzt so ein bisschen ein Fragezeichen dahinter gemacht. Und vielleicht wird es ja was im September oder aber eben noch später. Aber in Europa läuft die Wirtschaft ja deutlich schwächer. Die Inflation kommt auch deutlich zurück und da ist dann eben wieder Luft für Zinssenkungen. Was aber natürlich jetzt auch bedeutet, dass dann sehr schnell bei Trade Republic auch die Zinsen wieder gesenkt werden, weil sie ja wahrscheinlich auch in Zukunft dann jetzt zumindest vorerst am EZB-Zins, am Leitzins dranhängen. Und wenn da jetzt die Zinsen gesenkt werden, wird es dann auch bald keine 4% mehr geben, sondern nur noch 3,75% oder vielleicht dann bald 3%. Aber es ist ja immer noch deutlich besser als das, was man vorher hatte. Ja, und dass es jetzt sehr schnell wieder massiv runtergeht mit den Zinsen, ja, das glaube ich auch eher nicht, sondern vielleicht eher so Stück für Stück. Aber ob wir jemals wieder Nullzinsen sehen, ja, das wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Also aktuelles Tagesgeld auf jeden Fall eine spannende Sache.
Ja, und das ist halt tatsächlich wirklich risikofrei im Gegensatz zu allem anderen. Es wird ja oft bei Aktien oder bestimmten ETFs oder so, das ist risikofrei, aber das Geld eben auf Tagesgeld oder was man da jetzt in Dingen, das ist halt tatsächlich risikofrei dann, ja. Und dann hat
außer ja unser ganzes Geldsystem bricht wieder zusammen, ja, aber das ist
dafür haben wir ja. Dafür haben wir ja Bitcoin auch im Depot dann drin. Ja, ja. Ich glaube, da reichen dann schon ein paar kleine Satoshis, dass du dann da ziemlich gut dastehst. Das ist auch mal einer meiner Pläne für Bitcoin, ja, warum ich den unter anderem auch im Depot habe, aber hat ja auch ansonsten andere Werte. Aber darüber sprechen wir ein anderes Mal. Genau. Wir wollten ja heute jetzt mal so ein bisschen ausführlicher, also eben abseits, sonst sprechen wir ja meistens immer nur über die Aktien, so wenn es irgendwelche Zahlen gegeben hat, aber es ist ja jetzt zuletzt einiges los gewesen. Also man muss ja immer noch sagen, Tech ist halt immer noch so das, was wirklich so mit am besten gelaufen ist zuletzt. Also ich habe mir gestern mal wieder Charts angeschaut, also vieles wirklich so All-Time-High oder nah All-Time-High, obwohl teilweise die Zahlen gar nicht so gut waren. Und andere Aktien, die eigentlich lange so als Dauerläufer bekannt waren, die sind gerade so ein bisschen so am Rumkrebsen. Ja, jetzt gucken wir uns mal so ein paar Werte an, worüber wir tatsächlich noch gar nicht so wirklich gesprochen haben, weil wir da auch die Zahlen nicht so im Blick haben, ist Nestle und Unilever. Eigentlich war es viele Jahre hingesehen ganz klare Sieger in diesem Vergleich. Nestle ist brutal gelaufen, über Jahrzehnte hingesehen, wirklich sehr stark, und Unilever gerade die letzten Jahre wirklich sehr schwach gelaufen, haben auch haarsträubende Fehler im Management gemacht, dann wollten sie gigantische Übernahmen machen, obwohl sie schon Riesenverschuldung hatten, also die wollten ja mal diese Gesundheitssparte, also diese Freiverkäuferin von GlaxoSmithKline übernehmen, da waren, also wenn ich es noch richtig zusammenfasse, ich glaube damals schon 60 Milliarden im Gespräch, aber die wollten 100 Milliarden. Und dann hieß es erst, Unilever ist auch nicht abgeneigt und so. Das hat dann den Kurs schon damals ordentlich unter Druck gesetzt. Ich weiß noch, das war nämlich auch schon zu Zeiten, wo ich den YouTube-Kanal hatte. Man muss also sagen, ich finde, also man hatte zuletzt gesehen, Nestle ist sehr schwach gelaufen, Unilever ist sehr stark gelaufen. Ebenso diese Ankündigung, auch Verkauf von Eisgeschäft, dass man mehr sich fokussieren möchte, beziehungsweise wieder besser, ja, wie sagt man, wirtschaften möchte, ist gut halt an den Aktienmärkten angekommen. Man darf aber auch dabei nicht vergessen, von welchem Niveau sie herkommen. Das ist natürlich schon mal das eine. Und zum anderen muss man halt auch sagen, beide Unternehmen stehen aktuell vor allem auch bilanziell nicht gut da. Also beide haben über 50 Milliarden Nettoschulden in ihrer Landeswährung. Das ist wirklich nicht wenig. Also für dieses Jahr erwartete Nettoschulden beide über 50 Milliarden. Und sie haben auch beide sehr hohes Goodwill. Also bei Nestle besteht fast das komplette Eigenkapital aus Goodwill. Bei Unilever ist sogar mehr Goodwill als Eigenkapital vorhanden. Also es ist durchaus nachvollziehbar, dass beide Unternehmen wirklich ja nicht so diese starken Investments in den letzten Jahren waren, wie es viele gerne gehabt hätten. Das Leverage, das ist noch in Ordnung. Also die Nettoschulden zur Ertragskraft, da sind wir bei Nestle dieses Jahr erwartet bei 2,6, wobei das auch schon sehr hoch ist. Unilever ist bei 2,0. Man muss einfach sagen, es bleibt weiterhin ein wirklich schwieriger Sektor. Ich glaube, dass der Sektor sich erholen wird und dass wahrscheinlich beide davon auch profitieren werden. Es wird aber erst kommen, wenn eben so dieses ganze Zinssenkungsthema wiederkommt, weil es eben doch eher so ein bisschen diese langweiligeren Werte dann sind, und die sind aktuell einfach nicht gefragt. Ja, bei Nestle haben wir aktuell ungefähr 3,3% Dividendenrendite. Da sie aus der Schweiz sind, muss man die sich natürlich noch per Formular zurückholen. Ist in der Schweiz aber relativ unproblematisch. Aber wenn man das nicht macht, lohnt sich das absolut nicht, weil du in der Schweiz dann über 50% deiner Dividende los bist, wenn du dir die nicht zurückholst. Das sollte man auf jeden Fall wissen als Deutsch. Bei Unilever sind wir bei 3,5% Dividendenrendite. Ich persönlich finde, es gibt in dem Markt trotzdem auch spannendere Unternehmen, die auch gut aufgestellt sind, sowas wie eine Procter & Gamble, das gefällt mir persönlich besser. Ich habe so auch irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass diese Unternehmen, diese Mischkonzerne, die nicht Nahrungsmittel machen, so ein bisschen robuster einfach sind wie diese Nahrungsmittelkonzerne, weil die oft auch an verschiedenen Rohstoffpreisen hängen. Ja, natürlich, es gibt auch verschiedene Sachen, an denen eine Procter & Gamble und so hängt, aber ich irgendwie so gefühlsmäßig auf viele Jahre hingesehen, gefallen mir solche Unternehmen einfach besser, die nicht so viel mit Lebensmitteln dann per se zu tun haben oder diese reinen Player sind, beziehungsweise im Lebensmittelbereich gefallen mir dann so die Retailer so ein bisschen besser, muss ich dann ehrlich sagen. Aber ich finde beide aktuell wirklich sehr vernünftig von der Bewertung, also sowohl eine Unilever als dann eben auch eine Nestle, muss man dazu sagen. Ich finde sie sogar eher Richtung günstig, kann man schon sagen, ja, aber für mich persönlich würde es jetzt so an sich nicht in Frage kommen. Ich weiß nicht, wie siehst du das so als Trading-Sicht, weil Nestle ist jetzt wirklich lange gar nicht gut gelaufen. Also der Chart, der sieht auch wirklich nicht sehr schön aus. Siehst du bei sowas dann als auch mal eine Chance oder sagst du,
also ich handle sowas grundsätzlich gar nicht, ne? Also weil, guck dir mal an, ne? Da passiert halt auch einfach echt gar nichts. Wissen Sie, die bröckelt jetzt, die steht auf dem Niveau, was ist das, von 2020 oder so, da geht's mal 1% hoch, mal 1% runter, also das ist halt echt sowas eher für Buy and Hold und lass dir die Dividende einfach zahlen, aber so aus kurzfristiger Sicht finde ich diese Aktien beide, ne, also fasse ich überhaupt nicht an, weil du willst ja Aktien haben, die sich dann mit bewegen, ne, die dann mit hochgehen, aus Trading-Sicht, die dann vielleicht mal stärker steigen oder auch stärker fallen, wo Momentum da ist, und hier, da ist nichts da einfach, ne? Deswegen, wenn es mal vielleicht so einzelne News-Impulse gibt, ja, wie sowas wie mit dieser Abspaltung der einen Sparte oder neue CEO, kann man vielleicht mal draufschauen bei Unilever, aber auch da, ich handle die Aktien einfach nicht, ne, weil, also aus kurzfristiger Sicht, weil dann steigt der DAX irgendwie dann um 2% oder das ist voll die fette Party, durch Nvidia alles im Tech-Bereich steigt und dann hast du so ein Ding da im Depot, und die macht plus 0,1 oder minus 0,1, so, ne? Das ist nicht so interessant, aber was vielleicht noch ganz spannend ist zum Abschluss, was man ja häufig gesehen hat, zum Beispiel auch bei Adidas, dass zum Beispiel neue Besen Kerngut, ne, dass das öfters funktioniert, da kommt ein neuer CEO, der räumt so ein bisschen auf und dadurch kann eben auch mal wieder ein bisschen Fantasie reinkommen. Und das, was du gesagt hast, wenn die Zinsen wieder sinken, vor allen Dingen auch bei solchen Unternehmen mit hoher Verschuldung und so weiter, mit stabilen Geschäftsmodellen, dann kann sich da zumindest mal ein bisschen was tun, aber ich denke auch eher, das wäre dann mittel- bis langfristig, und kurzfristig wird da jetzt, denke ich, auch nicht allzu viel passieren. Aber du hast gesagt, also die Bewertung ist ja mittlerweile schon recht spannend, aber sie müssen auch mal wieder eben stärkeres Umsatz- und Ertragswachstum einfach haben. Das ist ja so, das ist am Ende auch die Triebfeder, die die Aktienkurse steigen lässt, ne? Und nicht irgendwie, hier wird was abgespalten, da passiert das, sondern am Ende muss Umsatz und Gewinn steigen und dann steigen.
Ja, du musst wachsen, sonst ist es immer nur dadurch, dass deine Aktien immer teurer werden, wenn der Kurs steigt. Ja. Aber das vergessen dabei immer viele, ja, weil die Aktien, irgendwann müssen sie auch wieder profitabel langfristig wachsen dann, ja. Also ich bin gespannt. Es gibt auf jeden Fall gute Impulse bei Unilever, weshalb ich es verstehen kann, dass sie jetzt in den letzten Wochen deutlich besser gelaufen sind als Nestle, ja. Aber
es ist immer ein Vorschusslorbeeren so ein bisschen, ja. Aber die müssen natürlich dann auch geliefert werden, weil ansonsten kann das Ding auch nach hinten losgehen. Aber ja, es tut sich zumindest was.
Ja, genau. Dann, ja, die nächste Frage, die sich gerade viele stellen, McDonald's oder Starbucks, ja, denn man muss jetzt sagen, aktuell sind beide, also fast auf den Ding, ich war vorher echt erstaunt, die sind genau gleich bewertet. Also die haben aktuelles KGV von McDonald's ist 22, Starbucks 22, Forward KGV haben beide 21, EV to EBIT sind beide bei 20, Free Cashflow Yield hat Starbucks ein bisschen mehr mit 4,4, aber McDonald's ist mit 3,9 auch nicht weit entfernt, ja. Dann sag doch jetzt mal, McDonald's oder Starbucks?
Ja, Essen oder Aktie?
Ja, Aktie, wir reden jetzt nicht wieder übers Essen, ja, vor allem nicht über solches Essen dann, ja.
Nein, also wir hatten das Thema ja auch schon mal so ein bisschen, ja, also ich glaube, beide haben gerade operativ Probleme, deswegen ist es auch nicht ganz so unrecht, dass die Aktien gefallen sind, wobei die Probleme bei Starbucks sehr viel ausgeprägter sind, das hatten wir auch gesagt, weil es zum einen teilweise Boykotte gibt und zum anderen das ganz große Thema da ist, dass die, dass der private Konsum, dass dort die Stimmung in den USA sich etwas eintrübt und da verzichtet man eben als erstes doch mal auf seinen 7 $ Chai Latte oder was es da auch immer gibt oder Mochaccino und so. Und das merkt eben Starbucks. Es gab ja überall Rückgänge, auch in den USA. Und ob sich das jetzt kurzfristig ändert, da bin ich eher skeptisch. Ja, und das Thema, dass da in China dieser riesige Kampf ist um Marktanteile und dass es da massive Preissenkungen gibt, das haut eben noch stärker rein. Aber auch McDonald's hat gerade große Probleme, aber sie steuern zumindest auch jetzt gegen, dass diese Erwartungshaltung oder dieses Mantra, dass man zu McDonald's gehen kann und günstig essen kann, das hatte ich ja auch, ne, in den USA. Du hast so viel Geld gezahlt und die günstigste Alternative war immer trotzdem noch einfach Fast Food, also McDonald's und wie sie alle heißen. Das hat sich aber zuletzt jetzt auch nochmal deutlich verschlechtert. Und es gibt jetzt immer ganz viele Bilder auch auf X, ne, wo dann gezeigt werden, zwei Cheeseburger mit Pommes und Cola, $38 oder $39. Das ist halt schon echt krass. Das war jetzt, glaube ich, nicht bei McDonald's, sondern ich weiß nicht, bei Five Guys oder so. Aber es ist eben teilweise nicht mehr günstig. Deswegen wird da jetzt auch von McDonald's, glaube ich, so ein $5-Menü nochmal rausgebracht. Und Taco Bell und Co., die ziehen jetzt alle nach. Also da wird jetzt wieder was dafür getan, dass auch die Menschen, die nicht so viel Geld verdienen, weiter Kunden bleiben bei den großen Burgerbratern und Fastfood-Restaurants. Ja, und da muss man jetzt mal schauen, ne, ob da jetzt so eine Trendwende gelingt oder nicht. Ne? Aber die Aktien sind beide nicht gut gelaufen. Was aber auch jetzt hier wieder zum Teil damit zu erklären ist, dass, wie gesagt, die Zinssenkungen in den USA nach hinten geschoben werden. Und da sind so Modelle nicht gefragt. Aber ich glaube, das größere Problem ist, wie gesagt, dass es eher jetzt aktuell so ein bisschen Zurückhaltung gibt bei den Verbrauchern. Aber insgesamt, ich glaube, das hatten wir auch noch schon mal gesagt, dass Starbucks da deutlich volatiler ist als jetzt eine McDonald's, weil ja gegessen werden, dumm gesagt, muss immer, aber dein Kaffee für $7 musst du jetzt nicht immer trinken.
Ja, was du gesagt hast zu Five Guys, muss ich allerdings ehrlich sagen, ich fand die schon immer unverschämt teuer. Die sind nämlich auch vor einigen Jahren mal nach Freiburg gekommen. Da habe ich auch für ein Menü über 30 Euro gezahlt. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Ja, der Burger, das war ein bisschen was Hochwertigeres als McDonald's. Mhm. Aber wir haben in Freiburg zum Beispiel auch so einen kleinen Laden, der heißt Freiburgers. Also da machen die wirklich richtige Burger. Und das kostet irgendwie nur die Hälfte, wenn ich dorthin gehe. Und das sind dann wirklich richtig selbstgemachte, selbstgebratene Burger. Und man muss aber halt jetzt bei beiden dazu sagen, bei McDonald's, es ist halt eher so ein bisschen das Hörensagen, dass es nicht gut läuft. Denn die letzten Zahlen, die sind immer noch sehr gut gewesen. Also die Umsätze sind um 5% gewachsen, die Gewinne sind um 7% gewachsen. Man sieht halt die ganze Zeit die Statistiken, immer weniger Leute gehen hin oder so. Aber man muss ehrlich gesagt sagen, an den Zahlen sieht man es noch nicht. Und da im Gegensatz zu Starbucks, die ja wirklich eine empfindliche Prognosensenkung raushauen mussten, muss ich jetzt dann sagen, wenn beide halt wirklich gleich bewertet sind. Ich habe zwar immer gesagt, ja, für mich ist McDonald's das etwas konservativere, aber ich habe jetzt eben jetzt, wo ich dann so auf Vorbereitung auf die Folge mir beide mal von den Zahlen wirklich gegenübergelegt habe, muss ich sagen, dass mir McDonald's aktuell deutlich besser gefällt, weil sie haben jetzt auch nicht das Thema, dass sie in China so stark wachsen müssen. Das ist ja, glaube ich, auch so eine große, so der Themen für Starbucks, wie sie wachsen wollen. Das braucht McDonald's jetzt gefühlt nicht so stark wie Starbucks, so dass ich sagen muss, also so aktuell jetzt auf dem Niveau gefällt mir eine McDonald's dann doch deutlich besser und die sind jetzt halt auch mal so von den Bewertungskennzahlen echt vernünftig, also vorher haben wir sie ja vorgelesen, also McDonald's ist auch so eine Aktie, wo ich mir relativ sicher bin, wenn mal wieder so die Dividendenaktien gefragt sind, dass die da wieder ihr Comeback erleben wird, ja, Starbucks muss halt gucken, ob sie ihre operativen Probleme so aktuell so ein bisschen in den Griff bekommen, ja, weil bei McDonald's gab es jetzt halt noch nichts so in dieser Richtung, so dieser starken Senkung, ja. Und ich habe halt eben eher noch so das Ding, dass McDonald's jetzt auch noch in diesen Starbucks-Markt halt eindringen könnte in den nächsten Monaten und Jahren. Ja, die Gefahr herrscht jetzt halt für McDonald's zwar auch nicht, aber Fastfood-Markt ist natürlich immer hart umkämpft. Ja, das ist natürlich ganz klar. Ja, genau.
Ich glaube, ganz kurz zum Abschluss, ich glaube, wieso die Aktie nicht so gut läuft, ist vielleicht auch so ein bisschen die Angst davor. Das stimmt, du hast recht, das letzte Quartal war eigentlich ganz gut. Hat zwar die Erwartungen nicht ganz getroffen, soweit ich mich erinnere, aber unterm Strich, ja, wenn man so liest, wie schlimm alles ist, und dann liest man trotzdem noch Umsatzwachstum und Gewinnwachstum. Hey, es gibt Schlimmeres auf der Welt. Aber ich glaube, man hat jetzt Angst, dass die nächsten Quartale halt sehr, sehr schwierig werden, weil man eben so ein bisschen zu hoch gepokert hat, überdreht hat, wie so viele von den Konsumgüterherstellern auch, aber auch Fastfood-Ketten, dass man die Kosten komplett weitergegeben hat oder sogar noch stärker weitergegeben hat und dass das einem das jetzt auf die Füße fällt, weil Personal teurer geworden ist, Rohstoffe so teurer geworden ist und dass man da jetzt, wie gesagt, dass der Markt Angst hat, dass man dort jetzt gewisse Kundenschichten verliert. Ja, aber da wird man in den nächsten Quartalen dann sehen, wie schlimm das wirklich kommt. Ja, wie gesagt, ich habe McDonald's im Depot, und ich überlege da sogar mal aufzustocken demnächst, ja.
Ja, also wäre eine Entscheidung, die ich vollkommen nachvollziehen kann, ja. Also ich bin auch am Überlegen bei meiner Frau, aber ja, es gibt da eigentlich gerade keine Position im Depot, wo ich sage,
kauf Broadcom und kauf McDonald's,
ja,
oder?
Genau, ja. Gut, wobei man sagen muss, bei so einer hohen Gewichtung, also eine Überlegung war zwar da, aber zum einen sind natürlich dann die Steuern, die kommen und eben der Einstiegspreis, sie hat damals weit über 4% Dividendenrendite gehabt. Also es
Das wäre aber auch ein spannendes Thema, wie man so vorgeht mit bezüglich Depot, Adjustierung und so weiter, ne, Vor- und Nachteile. Einfach Gewichtung laufen lassen, anpassen, was man da macht. Ne? Das können wir echt mal besprechen. Das ist, glaube ich, für viele interessant.
Aber es ist bei mir relativ schnell einfach laufen lassen und fertig. Weil gerade so bei denen, also es gibt halt seine guten Gründe. Wie gesagt, wenn du damals bei 4,5% Rendite auch noch eingestiegen bist und jetzt noch 2 Erhöhungen mitgenommen, ich glaube, mittlerweile kriegst du nicht mal mehr 2% bei Broadcom, weil sie so gut gelaufen ist. Oder ich glaube, du bist sogar nur noch bei 1,5%. Also,
ich habe ja sogar jetzt, genau, crazy, ganz kurz, aber ich glaube, das wurde jetzt sogar vom CEO dementiert. Es gab ja so einen Bericht, hast du ja mir auch geschickt, dass angeblich Broadcom an Zscaler interessiert ist, also Cybersecurity ausbauen möchte, aber das wurde jetzt auch dementiert. Ne? Und ich glaube nicht, dass das gerade realistisch ist. Sie haben doch gerade noch ihre Übernahme da am Laufen oder die ist gerade abgeschlossen.
Ich wollte sagen, also die haben ja jetzt erst VMware übernommen, um sich im Softwarebereich auch weiter zu stärken. Also die sollen mal ein bisschen halblang machen. Ja. Also die haben zwar wirklich fast immer gut geschafft, die Integration zu machen und dann auch die Schulden wieder abzubauen, aber die VMware-Übernahme, also wie man so schon sagt, die Tinte ist noch nicht mal trocken und jetzt schon das nächste. Aber man hat ja auch gehört, dass Alphabet zum Beispiel HubSpot übernimmt, da hat man jetzt auch nie wieder was davon gehört. Ja, also es gibt halt immer wieder mal so ein paar Enten, die da umherkreisen. Ja, jetzt in den letzten Tagen ist jetzt auch LVMH mal wieder so ein bisschen zurückgekommen. Ich weiß nicht, würdest du das jetzt schon als Dip sehen, als Chance? Ich persönlich würde jetzt einfach kurz sagen, um das von mir kurz zusammenzufassen, ich habe es ja im Januar gekauft. Ich finde jetzt aktuell auf dem Niveau sind die Zahlen eigentlich wieder recht attraktiv. Ja, also wir sind jetzt so ein Forward-KGV von 23, EV-to-EBIT von 18, Free Cash Yield von 3,1%. Das haut mich jetzt nicht vom Hocker, aber ich muss sagen, natürlich für ein qualitativ so hochwertiges Unternehmen wie Sie, finde ich, also zumindest mal sagen wir mal fair von der Bewertung. Ich würde jetzt nicht sagen, sie sind das Mega-Schnäppchen jetzt aktuell, aber jetzt auch nicht teuer von der Bewertung her. Wie siehst du das als Chance aktuell oder sagst du, ja, kann man noch warten?
Also es ist jetzt schon auf jeden Fall ein Rücksetzer, muss man sagen. Also ich glaube, es sind gut 15%. Wir waren schon mal bei über 875 Euro und sind jetzt bei 750, genau in der 200-Tage-Linie. Also es ist noch nicht ein Bärenmarkt in der Aktie, aber es ist ein zweistelliger Rücksetzer und das ist schon was im Endeffekt. Ja. Also ich glaube, insgesamt ist die Stimmung weiterhin in diesem Luxussektor nicht ganz so gut. Wobei in China gab es jetzt auch das eine oder andere Lichtblickchen, was die Wirtschaft angeht. Aber ich weiß ja nicht genau, wie es in der Verbraucherstimmung aussieht. So rein, wenn man jetzt auf die Zahlen wieder schaut, wie du gesagt hast, könnte man sagen, sieht ganz gut aus. Die große Frage ist natürlich auch immer, wie realistisch die Zahlen sind oder wie es jetzt wirklich in Zukunft weiterläuft. Ja, wir haben ja, ich glaube, LVMH hatte ja noch gute Zahlen, aber querbeet haben doch alle so brutal enttäuscht und alle sprechen ja auch weiterhin davon, dass die Lage nicht so gut ist. Aber ich sag mal, wer die Aktie noch nicht im Depot hat, ja, wieso nicht mal eine erste Position nehmen? Ist natürlich keine Kauf- und oder Verkaufsempfehlung, aber wenn ich sie nicht schon hätte, würde ich mir jetzt mal überlegen, dass ich in dem Bereich von 750 Euro mir eine kleine Position schon mal reinlege. Dann kann man ja mal abwarten, ne? Weil die Aktie ist jetzt auch nicht gerade eine Nestle, die nur hin und her zuckelt, sondern die war bei 900 Euro, dann ist sie gedippt auf 650 Euro, dann ist sie wieder auf, ich glaube, 870 hoch. Jetzt wieder auf 750, also da bewegt sich schon was bei der Aktie.
Ja, das ist ein guter Punkt, den ich jetzt auch gerade noch bringen wollte. Das ist eine Aktie, die dann einem auch mal wieder schnell wirklich davonrennt dann, ja. Also das ist nicht so dieser beständige Dauerläufer, auch so wie Microsoft, wo halt immer so gefühlt jeden Tag einen 0,5% zulegt, sondern die hat immer hohe Schwankungen dann, ja. Da geht's genauso schnell runter, wie es wieder hochgeht. Aber die Frage ist natürlich, geht's jetzt noch weiter runter, ja. Die kann man natürlich nicht beantworten, aber auf dem aktuellen Niveau, wo sie jetzt einfach bewertungstechnisch ist, würde ich dann auch sagen, mit Blick auf viele Jahre hingesehen, finde ich das auf jeden Fall einen vernünftigen Preis aktuell. Vielleicht eben auch nochmal, dass man selber in die Recherche reingeht, wie es aussieht, wie viel in China wegfallen könnte die nächsten Jahre. Da wird da wurde schon an einigen Stellen und Quellen schon von wirklich signifikanten Rückgängen gesprochen, also deutlich im zweistelligen Bereich. Das wäre mal noch so ein Ansatzpunkt für die eigene Analyse, also ob man das dann noch so ein bisschen rausrechnet aus der aktuellen Fünf-Sterne-Bewertung. Aber ist natürlich immer schwierig zu beurteilen dann, ja, gerade so bei den Luxuskonzernen dann, ja, wenn die dann halt einfach mal wieder so 20% auf ihre Sachen draufschlagen, da kannst du dann auch ein bisschen Umsatzrückgang verkraften, sage ich jetzt mal, ja. Und last but not least würde ich sagen, Nike begleitet uns ja auch schon eine ganze Weile, immer wieder mal, haben wir auch immer die Zahlen mit dran genommen. Erzähl jetzt du erstmal, was hältst du aktuell von Nike? Also ist, weil es ist jetzt eigentlich gefühlt schon so seit 1 bis 2 Jahren, sage ich jetzt mal, so ein Turnaround-Kandidat, Comeback, aber sie haben halt eigentlich auch nur mal richtig Luft abgelassen, weil sie eigentlich auch eine Aktie war, die hoch bewertet ist. Jetzt haben wir so eine Free Cash Yield von 4,5%, aktuelles KGV 27, das ist halt immer noch bewertet wie ein Technologiekonzern. Siehst du das jetzt trotzdem aufgrund der Markenstärke als eine Chance oder wie stehst du zu Nike jetzt aktuell?
Ja, ich habe ja auch schon bei Nike jetzt, ich habe es im Langfristdepot, hat sogar schon mal irgendwann mal nachgekauft, dann kam ja mal eine Erholung. Aber ja, jetzt unterm Strich steht die auf dem Niveau von, ich guck mal hier, von 2019, ja. Die war wirklich, die war ja immer sehr, sehr hoch bewertet, viel höher immer als Adidas, Puma und Co. Und ja, die letzten Zahlen waren ja auch jetzt immer nicht so, dass man da die Anleger und die Analysten vor Freude geschrien haben. Aber ich glaube, die Marke an sich hat immer noch eine sehr hohe Strahlkraft. Ich gucke nämlich immer auch mal hier bei den Jugendlichen und so, ich saß letztens in der S-Bahn nach Hause, da dachte ich mir im ersten Moment, wir sind komplett verloren einfach, ja, also das ist, oh Gott, aber anderes Thema, ja, aber die haben alle Nike getragen auf jeden Fall, ja, also da ist die Marke anscheinend immer noch in, aber es gibt halt auch mittlerweile echt einiges an Konkurrenz, muss man sagen, ja, wir haben ja auch mal schon mal über Lululemon gesprochen, wobei die jetzt auch Probleme haben oder On Running und so mit Schuhen und so, ne, auch in China haben sie Probleme. Und ja, wieso die Aktie wahrscheinlich jetzt auch wieder nicht so gut läuft, ist jetzt auch wieder das Thema mit den US-Verbrauchern, die jetzt ein bisschen auf die Bremse wieder treten. Ja, sie sind sehr, sehr stark abhängig vom US-Markt. Wie gesagt, ich finde sie langfristig weiter sehr, sehr interessant. Sie sind jetzt sogar wieder hier genau so im Bereich 84, 85, was, nee, ich bin gerade in Euro, ich gehe mal gerade hier auf US-Dollar. Sind auf jeden Fall so genau an den Verlaufstiefs jetzt wieder fast, auch so von 2022, hier von 2023, so immer im Bereich $90 hat sich die Aktie eigentlich gefangen, ja, also in dem Bereich kann ich mir vorstellen, dass sie sich auch wieder fängt oder dass sie zumindest nicht mehr weiter abrutscht, aber ja, ich denke mal nicht, dass die nächsten Zahlen so krass überragend toll werden, ne? Alles, was du so liest und dementsprechend, ja, also ich habe sie, wie gesagt, schon im Depot, aber ich guck mal, ne? Ich hatte ja schon mal nachgekauft. Ich werde das nicht mit hier nachkaufen. Da werde ich, glaube ich, echt eher McDonald's mal nachkaufen demnächst. Aber Nike grundsätzlich, so langfristig, finde ich sie weiter gut, ne? Aber die Kursentwicklung ist halt doch eher enttäuschend, muss man sagen.
Ja, also ich muss auch sagen, ich bin auch lange Zeit, habe ich immer gesagt, ey, Nike, jetzt könnte mal ein Comeback kommen, aber da glaube ich tatsächlich auch an ein schnelleres Comeback bei einer McDonald's als bei Nike, ja, das ist so irgendwie so seit wirklich mehreren Quartalen, jetzt haben die Zahlen, also zumindest meistens nie so wirklich überzeugt, man hört immer wieder von Problemen und so und dass es auch jetzt nicht absehbar mal wieder zweistellig wachsen soll. Ja, alles so ein bisschen schwierige Situation aktuell, sage ich jetzt mal. Ja, vor allem, dass eben auch jetzt bei Adidas der Managementwechsel gegeben hat, der zumindest mal so recht gut angelaufen ist. Und wie du sagst, auch so ein paar neue Rising Stars dann. Also es ist eine schwierige Situation, aber es ist ein Unternehmen, wo ich jetzt halt auch sage, die werden schon ihren Weg gehen auf eine ganz lange Sicht hingesehen. Die Frage ist nur, ob sie halt so diese sichere Überrendite bringen, wie es halt sonst so über Jahrzehnte hingesehen oft halt einfach der Fall war. Ja, und da ist es schwierig, ja, aber da sie eine solide Performance hinlegen werden, traue ich ihnen auf jeden Fall zu. Aber sind jetzt aktuell halt irgendwie trotzdem nicht wirklich sehr günstig. Also trotz dieses wirklich schwachen Verlaufs über mehrere Jahre hingesehen.
Ja, ja, zuletzt ist übrigens, wenn man Adidas mit Nike vergleicht, Adidas brutal viel besser gelaufen einfach. Ja, auch hier, ja,
wie gesagt. Die aber davor auch sehr viel schlechter, ja, gelaufen sind.
Nur, ne? Jetzt aktuell ist es ja sehr viel besser, ja. Genau, der neue CEO Gulden. Gut, mit diesem ganzen Jeezy und so, mit den Schuhen, die haben sie jetzt, glaube ich, abverkauft, deutlich besser als gedacht noch und so. Haben jetzt ein bisschen Rückenwind, aber jetzt auch, glaube ich, viel, ja, so vom neuen, der hat ja einen richtig guten Job gemacht bei Puma Ja, abgesehen davon, Puma hatte ja, ich weiß nicht, ob wir es hier erwähnt hatten, die hatten eigentlich, die letzten Zahlen waren gut und sie hatten auch eben für den April gesagt, dass die Umsätze wohl sehr gut laufen. Ich weiß aber jetzt gerade gar nicht, in welchen Weltregionen das der Fall war, ob das Europa eher war oder USA und China, ich weiß es gar nicht. Also ich bin echt mal gespannt, bei Nike, da müsste man halt einfach jetzt mal ein Quartal kommen, wo es mal wieder besser läuft als erwartet. Ich meine, ich habe mir auch den Earnings Call durchgelesen beim letzten Mal, hier, da eine neue Aktion mit dem, da mit dem, aber irgendwie ist es auch alles nicht so das Ding, um das jetzt irgendwie wieder anzuschieben einfach, ne, sondern das ist alles so im Kleinen, aber jedes Mal sind die Analysten, okay, vielleicht Umsatz ein Ticken über Erwartung, Ergebnis wieder drunter, hohe Lagerbestände, das wurde jetzt ein bisschen abgebaut und so, aber ja, wie du gesagt hast, ne, also es fehlt so mal die Dynamik einfach wieder und ich weiß nicht, ob das in den nächsten Quartalen jetzt wirklich dort kommt. Ne? Irgendwie schwer vorzustellen, wenn jetzt auch noch das Vertrauen der Verbraucher langsam zurückgeht, ne, dann trägst du halt deine Nike-Schuhe mal 3 Monate länger so ungefähr. Ne? Also weiß nicht, ob es jetzt kurzfristig da auch eine Trendwende gibt.
Ja, schauen wir mal. Also, dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Das nächste Mal haben wir wieder 1-2 Zahlen mit dabei. Salesforce ist am Mittwochabend. Ja. Also, wenn ihr die Folge hört, ist ja schon also heute Abend. Dann ist auch Okta mit dabei, UiPath und natürlich der absolute KI-Big Player C3AI ist auch mit am Start. Ja. Außerdem, mein absoluter Liebling. Ja, dann am Donnerstag, da kommt am Abend Costco. Die werden wir dann nicht mehr mit reinnehmen können. Gut, wobei, doch, wenn wir am Freitag die Aufnahme machen, gucken wir mal, dann könnten wir eine Costco noch mitnehmen, eine Dollar General ist mit dabei. Hormel Foods ist zum Beispiel auch relativ spannend dann so für die Nestle und Unilever Aktionäre, weil die ja auch so in ähnliche Bereiche reingehen. Also das könnte auch nochmal wieder so ein bisschen entweder die Kurse beflügeln bei einer Nestle oder dann halt auch wieder so einen Dämpfer dann oben drauf geben. Und außerdem sind noch so ein paar spannende Softwareunternehmen dabei, Viva, Zscaler ist auch mit dabei, ja. Elastic, Sentinel One, Asana, also doch schon wirklich einige Sachen mit dabei. Das heißt, die nächste Folge haben wir wieder ein bisschen mehr Zahlen für euch.
Ja, dann lass uns auf jeden Fall Freitag aufnehmen, dann nehmen wir echt noch mal ein paar Zahlen mit, da wo es richtig spannende Bewegungen gab.
Dann
noch mal eher ein bisschen Zahlen und dann
nehmen wir das mit, ja, und kommende Woche sind tatsächlich auch noch ein paar, kommende Woche ist Lululemon mit dabei, CrowdStrike noch und DocuSign, aber dann ist so die Berichtssaison eigentlich so ziemlich zu Ende, genau. Dann wünschen wir euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche, Daumen nach oben nicht vergessen und abonnieren, weiterempfehlen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao, ciao.
Macht's gut, ciao, ciao.